funny about it, right?
Komm schon, komm, Schasser, wir müssen hier raus. Kannst du laufen?
Ich glaube schon.
Ich kann nicht sehen.
Nimm meinen Schwanz. Oh, sei vorsichtig mit den Zähnen.
Videoausschnitt ist zugegebenermaßen ein bisschen Hollywood-mäßig gewesen. Er sollte uns ein bisschen das Verdauen erleichtern und so weiter. Ich glaube, das, was wir an Schönen davon mitnehmen können von diesem Ausschnitt, ist, wie sich auch die Hollywood-Industrie so ein bisschen für Karma und Reinkarnation interessiert und somit ein offenes Ohr für Spiritualität bekommt. Dieser Film Flug, der ist im deutschen Fernsehen gezeigt worden und wir haben ihn da auch irgendwo aufgegabelt. Also Debra hatte ihn uns geschickt. Ich möchte jetzt sehr gerne mit euch fast zum Abschluss dieses ersten Teiles kommen, sodass wir uns dann mit den tief spirituellen Fragen dieses Seminars beschäftigen. Ein bisschen den Weg frei zu machen durch unsere vielleicht bedingte Mentalität ist wichtig, um in Kontakt mit der Überseele zu kommen. Aber letztendlich wird dieser Kontakt uns transformieren, wenn wir nicht weiter festhalten an unseren einfachen oder an unseren Bedingtheiten. Nun, ich möchte eine letzte Übung mit euch machen zum ersten Teil. Ich habe diese Übung genannt, den umgekehrten Weg. Darf ich vielleicht bitten, ich glaube, du bist hier so einsatzbereit, immer die Dinge hochzumachen, damit wir Licht, mehr Licht haben für unseren Raum. Wir hatten heute Morgen darüber gesprochen und auch analysiert, wie sehr wir durch Grundüberzeugungen, die wir einfach unhinterfragt mit uns rumschleppen, bedingt werden. Wir haben ein paar Übungen gemacht im ersten Teil, die uns helfen sollten, ein bisschen von unseren Grundüberzeugungen aufzudecken. Und wir haben vorgeschlagen, dass wir als freie Wesen oder Lebewesen die Möglichkeiten haben, durch das Wissen, was uns die Schriften geben, und auch durch das, was wir von wirklich verwirklichten Devotees gehört haben, unsere Grundüberzeugung zu hinterfragen und dann mit heilsameren Überzeugungen auszutauschen. Wachstum bedeutet immer eine Reise, wo man Erkenntnisse, die man gemacht hat, in die Tat umsetzt und sozusagen ins Leben hineinbringt. Ich möchte jetzt ein bisschen von einer anderen Seite an unsere Grundüberzeugung herankommen. Wir hatten gelernt, dass unsere Überzeugung, unser Denken bestimmt, unsere Gefühle und auch unsere Entscheidungen. Und wir hatten gelernt, oder wir wussten bestimmt schon, dass all das zusammen, Grundüberzeugung und dann die Funktion des Geistes, Denken, Fühlen und Wollen uns zu einer Wirklichkeit, unserer Wirklichkeit hinführen. Wir hatten dann gesagt, dass es gut ist, deine Überzeugung auszuwählen und dich nicht einfach fremdbestimmen zu lassen. Ich möchte jetzt aber den umgekehrten Weg gerne mit euch gehen. Deine Wirklichkeit, in der du lebst, besteht aus Menschen, mit denen du eine Beziehung hast, Orten, die du besuchst, wo du vielleicht lebst, Dingen, die du hast, Pullover, ein Fahrrad vielleicht, und auch Situationen, in denen du kommst. All das ist angestrichen mit Gefühlen, mit Geschmack, mit Empfindungen und so weiter und so fort. Und ich möchte euch jetzt einmal bitten, euch Gedanken zu machen, wie ihr eure Wirklichkeit am liebsten hättet. Und rückwärts zu gehen, da schaffe dir eine Wirklichkeit, die du willst, indem du dir klare Ziele setzt. Was ist dein Ziel? Was ist dein Wunsch, den du hast im Leben? Wie könntest du dir dein Idealleben vorstellen? Lebst du das jetzt schon? Wir haben eine Übung dazu für euch ausgetüftelt und möchten euch bitten, mal in eurem Übungsblatt hineinzuschauen, auf Seite 4. Das ist eine sehr, sehr schöne und inspirierende Übung, die also ein bisschen wirklich Spaß macht. Ich möchte euch bitten, bei dieser Übung dein Idealleben in Betracht zu ziehen. Zu dieser Übung möchte ich euch bitten, sehe dein Leben wie eine blanke Tafel, auf die du ein Bild malst. Fange mit den wesentlichen Konturen an, wähle dann die Farbe und die Stimmung des Gemäldes und dann fülle die Details aus. Denke darüber nach, wie du dich fühlen würdest, wenn dein Leben nach deinem Ideal geführt werden würde. Gefühle sind ein wichtiger Teil. Gefühle bringen uns unserer eigenen Wirklichkeit auch näher. Was ich damit meine, ist so New Age, wie sich's klingt. Man muss begeistert oder fasziniert sein für sein Leben. Und ich möchte euch bitten, ein solches Leben mal hier festzuhalten. Die ersten beiden Kartons, das muss erstmal, eins müsste gemacht, was will ich wirklich in meinem Leben? Da meine ich Aktivitäten vielleicht, Beziehungen, Situation. Und dann aber auf der anderen Seite auch, was möchte ich nicht, was in mein Leben hineinkommt. Das dritte Punkt ist, das, was sehr wichtig ist, damit wir nicht einfach abheben wie ein wunderschöner knallroter oder knallgrüner Ballon. Wo sind überhaupt meine Stärken? Ist das realistisch, was ich mir vorgenommen habe? Und auch, wo sind meine Schwächen? Nicht? Ich kann nämlich meine Stärken dann einsetzen für mein Leben und meine Schwächen damit zu überwinden. Ich glaube, es ist gut, wenn wir diese Übung einfach mal machen und ein bisschen kreativ werden dabei. Ein bisschen schauen, was uns so inspiriert. Vergesst nicht, auf die kleine Stimme im Herzen zu achten, was euch wirklich inspiriert, was ihr euch wirklich wünscht, was euch wirklich auch begeistern könntet, wenn ihr das machen würdet. Und wir werden ungefähr, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht mit einer Gruppe gemacht, aber ich denke, dass wir ungefähr so um halb, das heißt um 13 Minuten, ja, dein Leben entwerfen in 13 Minuten ist also für sich. Ich denke, um halb frage ich euch mal, wie weit ihr seid oder ob ihr noch mehr Zeit euch wünscht. Stellt euch vielleicht vor, wie euer Leben sein soll. Was für eine Tätigkeit, mit was für Menschen möchtet ihr umgeben sein? Kannst du nicht? Dann würde ich es auch nicht machen. Ja, kein Problem. Lebens. Und so auf Dolbe komm mal raus, so wie ich diese Maschine anstelle jetzt, so kann man diesen Wunsch oder diese Betrachtung nicht anstellen. Deswegen kann ich sehr gut deine
seine Unbequemlichkeit mit dieser Übung verstehen. Also es gibt bestimmte,
ich habe bestimmte Leute getroffen in bestimmten Situationen ihres Lebens, wo das ihnen unglaublich geholfen hat, sich ein bisschen klar zu werden. Aber ich habe auch Leute getroffen, zu denen ich selber gezählt habe, die einfach da nicht so rankamen.
Ich glaube, es ist eben, wir sind eben nicht wie eine Maschine wie die hier. Die muss jetzt anspringen, wenn es eine richtige Maschine ist. Ja, ich tue das auch.
Worum es mir ging, ist, vielleicht können wir ein bisschen etwas machen, ist, dass ich sagen wollte, statt immer den gewohnten Weg zu gehen, kann man auch sich selber eine Wirklichkeit vornehmen. Etwas, also Ziele haben, die man verfolgt in seinem spirituellen Leben. In der Bhagavad Gita ermutigt uns Krishna, spirituelle Ziele zu haben. Und im Bhagavatam wird gesagt, wie man so spirituelle Ziele angeht. Er sagt, das heißt, durch Hören über Krishnas Herrlichkeiten und Lobpreisen seiner heiligen Namen werden die verunreinigten Ziele im Leben, die also so ein bisschen hier aus diesem Bereich, im bedingten Bereich kommen, einfach geläutert, sodass man dann spirituelle oder reine Ziele haben kann in seinem Leben. Ich habe einmal gehört, wie Michelangelo, der bekannte, also es war wohl Maler, aber er hat auch Bild gehauen, hat auch Statuen gemacht, wie er mal seine Arbeit beschreibt. Und ich habe das auch irgendwo aufgeschrieben, aber hier nicht finden können. Es wäre schön, das wörtliche Zitat zu hören. Michelangelo beschreibt, dass wenn er sein Marmorblatt, sein Marmorblock vor sich sieht, dass er im Marmorblattblock schon die Form sieht von einem Engel oder einem, was immer er macht, ein Gesicht. Und dass er dann nur noch helfen muss, dieses Gesicht oder diesen Engel aus dem Marmorblock zu befreien. Viele Maler malen so, die sehen das Bild erst vor sich und versuchen dann das, was sie sehen, aufs Gemälde zu übertragen. Ich weiß so, die nicht so experten Maler, die einfach in ihrer Stube malen, die fangen einfach mit einem Strich an und einem Strich und einem Strich und einem Strich und kommen dann sozusagen dann zu etwas ganz anderem, was sie, also sie haben überhaupt nichts gedacht, das ist so zufällig, ne? So kann man sicherlich auch sein Leben leben, indem man einfach mal so sieht und mal sieht, was draus kommt. Aber es gibt eben auch diese Möglichkeit, sich Ziele, insbesondere spirituelle Ziele zu setzen in seinem Leben und dann versuchen, diese Ziele aus dem Leben zu befreien. Ich weiß, dass Srila Prabhupada einmal einem Schüler, der sehr in seinen Grundüberzeugungen oder seinen Sanskaras drin war, sehr geholfen hatte. Dieser Schüler war von seiner Frau verlassen worden und sehr missmutig und wollte auch das Krishna-Bewusstsein verlassen und war ganz niedergewalzt von seinen verletzten Emotionen. Und Prabhupada sagte, bevor du weggehst, könntest du nicht Folgendes machen, du kannst so schön schnitzen, Radha und Krishna hier aus diesem Mahagoni-Block schnitzen. Und weil Prabhupada ihn so liebenswürdig gebeten hatte, hat er dann mit einem Steißel diese Detis da so rausgeschnitzt. Oder nicht Detis, sondern so ein Reliefbild. Und Prabhupada fragte ihn, wie geht es? Und er sagt, es geht mir sehr gut jetzt. Und ich habe mein Leben nochmal überdacht. Und Prabhupada hat dann zu ihm gesagt, ist nicht so das Leben schlechthin, dass es, dass Radha und Krishna nicht manifestiert sind für uns. Dass wir aber, wenn wir das Ziel haben, sie zu erreichen, dass sie dann aus dem Holzblock des Lebens herauskommen. Eine sehr schöne experiential learning. Eine sehr schöne Art, einen Menschen zu führen, fand ich. So, Krishna in unserem Leben zu entdecken, zumindest uns Gedanken darüber zu machen, wie wir ihn entdecken können und uns Ziele zu setzen, kann uns helfen, unsere Entscheidungen zu
zu verändern. Ich gehe jetzt mal rückwärts. Wenn wir unsere Wirklichkeit hier festsetzen, wie kann ich ändern, die Gefühle zu verändern und unser Denken zu verändern und dann auch schließlich unsere tiefen Überzeugungen im Herzen zu verändern.
Ich möchte euch aus meiner eigenen Erfahrung als unermüdlicher Sprecher oder Präsentierer des Krishna-Bewusstseins etwas anvertrauen. Es ist mein großer Wunsch, als jemand, der Krishna-Bewusstsein vermittelt, auf eine Weise zu sprechen, die möglichst hilfreich ist und die auch bei Menschen etwas auslöst. Das ist mein Ziel, was ich mir gesetzt habe. Ich möchte gerne bei Menschen etwas in Bewegung setzen. Und ich habe gemerkt, dass ich bei diesem Ziel sehr, mit diesem Ziel sehr meine Entscheidungen, meine Gefühle, mein Denken und so weiter verändere und auch meine Grundüberzeugung. Ich bin angefangen als ein großer Egoist im spirituellen Leben. Und ich merke durch diese Entscheidung, anderen zu helfen, dass sich langsam etwas tut und dass diese egoistischen Tendenzen sich langsam auswechseln mit dem Wunsch, wirklich für andere da zu sein. Das ist ein Vorgang, der sehr gut ist, wenn man sich über seine Wirklichkeit, das, was man sein will und tun möchte, bewusst wird, kann das sehr gut auch die tiefe Veränderung im Wesen hervorbringen. Ich glaube, dass das auch bei vielen Devotees Krishnas der Fall ist, die den großen Wunsch haben, einfach Krishna-bewusst zu werden, eine Krishna-bewusste Wirklichkeit zu entwickeln und die dann merken, wie sich ihr feinstoffliches Wesen auf diese Weise verändert. Auch wenn es vielleicht nicht immer einfach ist, sich spirituelle Ziele zu setzen und man lieber auch sich abhängig macht von Krishna, kann es für manche ein guter Weg sein, von den Vorstellungen und den Zielen, die man hat, rückwärts zu gehen und da etwas zu verändern. Ich habe es mal vorgestellt, ihr könnt euch dann Gedanken machen. Ich bin auch jetzt froh, wenn wir ein bisschen weitergehen. Gut? Klack. Das ganze Leben besteht an und für sich aus Beziehungen. Ich möchte, dass dieses Statement zunächst einmal auf einer physikalischen Ebene betrachten. Ich habe zum Beispiel eine bestimmte Beziehung zu diesem Raum. Ich stehe jetzt gerade und ich bin 50 cm von diesem Kopfstoßer entfernt und 4 Meter von der Säule und hier und so weiter. Und ich wechsle immer meine Beziehung zu diesen Dingen. Ich habe auch eine Beziehung zu meinem physischen Körper. Ich habe ihn jetzt gerade in die aufrechte Position gebracht. Ich bringe ihn gerade dazu, eine bestimmte Kur, die ihm gar nicht so lieb ist, durchzumachen. Ich habe eine Beziehung zu meinen Emotionen. Ich halte manche für sehr gut, manche auch für, heilungsbedürftig. Ich habe eine Beziehung zu euch allen, also unterschiedliche Beziehungen zu euch allen, aber zu allen im Augenblick, weil ich der Redende bin und ihr die Zuhörenden. Die aus einer spirituellen Sicht gesehen jedoch gibt es eine grundsätzliche Beziehung, die alle anderen Beziehungen, die ich eben genannt habe, beeinflussen kann und wird. Das ist die Beziehung zu Krishna. Aus einer ganz spirituellen Sicht, ich weiß, dass wir auch die anderen Ebenen betrachten müssen, gibt es nur eine einzige Beziehung und nur diese Beziehung und keine andere Beziehung. Das ist die Beziehung, die die Seele zu Krishna hat und immer hat. Die ist immer da, ewig, auch wenn sie vergessen ist, ist es immer eine Beziehung da. Denn wir sind auf eine bestimmte Art und Weise immer ein Teil von Krishna. Das ist die spirituelle Wirklichkeit. Auch wenn diese Trennung verloren geht oder diese Beziehung nicht mehr da ist, ist sie da. Mir fällt gerade, während ich mit diesem Stift spiele, dieses Beispiel auf. Dies ist immer die Kappe eines Stiftes. Selbst wenn es irgendwo verloren da liegt, in Goloka Dams großen Abfallhaufen, weggeräumt von irgendeiner guten Aufräumseele, ist das immer eine Kappe für einen Edink 3000 sogar, Permanent Marker Stift. So ist auch, habe ich auch immer diese ewige Beziehung und diese eine Beziehung, wozu ich geschaffen bin. Dharma, so sagt Bhaktivinoda Thakur, oder das Dharma der Seele ist das, wofür sie ursprünglich geschaffen ist, was ihre ursprüngliche Natur ist. Natürlich kann die Seele auch in Beziehung zu anderen Sachen stehen. Aber ihr Dharma, ihr ewige spirituelle Gesetzmäßigkeit, ist ihre Beziehung zu Krishna. Nicht genauso wie diese hier. Natürlich kann das auch anders benutzt werden. Ich könnte zum Beispiel eine Plastikkrone daraus machen und dann meine Kartoffeln damit essen, wenn ich Zahnschmerzen habe. Nicht? Aber das wäre nicht die ursprüngliche, das ursprüngliche Dharma dieser Kappe. Nicht? So ist es auch mit dem Lebewesen. Wir haben diese ewige Beziehung. Srila Prabhupada hat immer zu uns darüber gesprochen, dass wir ja im Augenblick nicht diese Beziehung zu Krishna sehen können. Wir wissen nicht genau, wie diese Beziehung zu Krishna aussieht. Doch wenn Krishna aufgeht in unserem Leben, wird automatisch auch die Beziehung zu ihm klar werden. Es gab so das Beispiel von der Sonne. Wir wissen nicht genau, wie wir vielleicht aussehen und wie die Sonne, das wissen wir eigentlich schon aus der Erfahrung her, aber sagen wir mal, wenn die Sonne ausgeht, in dem Augenblick kann man sich auch ganz klar sehen und alles andere klar um sich sehen. So ist auch, wenn Krishna in unserem Leben aufgeht, wird unsere Beziehung zu ihm klar und wie das genau aussieht. Es ist gut, Bernd, ich möchte ganz kurz weitergeben, weil deine Fragen wirst du gleich beantworten können in einer interessanten Übung. Ich habe schon dran gedacht, dass Fragen, die jetzt aufkommen, die werden in einer Übung gelöst. Aber dies wird eine interessantere sein. Und zwar, wir mögen diese Beziehung zu Krishna vergessen haben, aber Krishna nicht. Hat das nicht vergessen, seine Beziehung zu uns. Krishna ist ein sehr treuer Beziehungsmensch. Hier sagt Prabhupada so schön in der Erläuterung, das hatte mir heute Morgen gefehlt, ehrlich gesagt, dem Herrn ist mehr daran gelegen, uns in sein Königreich zurückzuholen, als wir es uns wünschen können. Dem Herrn ist mehr daran gelegen. Die meisten von uns wünschen sich ja gar nicht, zu Gott zurückzukehren. Nur einige wenige Menschen wollen überhaupt zu Gott zurückkehren. Doch jedem, der wirklich diesen Wunsch hat, hilft Sri Krishna in jeder Hinsicht. Dieses Zitat könnt ihr finden, ihr Mitschreibenden, im ersten Kanto, Bhagavatam, zweites Kapitel, Text 17. Da ist der ganze Purport drin, auf den ich mich auch bezogen habe. Ich denke, wenn wir jetzt darüber sprechen wollen, gleich wie wir die Verbindung zu Krishna herstellen, ist es zunächst einmal wichtig zu verstehen, wie jetzt unsere Beziehung zu Krishna aussieht. Ist Krishna für dich das Brahman? Oder der Paramatma, die Überseele? Oder ist er Bhagavatam? Ist er der Gita Krishna, wie er sich in der Bhagavad Gita offenbart? Oder der Vraj Krishna, wie es in diesen tollen Lilas ist? Bitte schaut mal auf Seite, weiß ich gar nicht, Übungsblatt 5. Auf Seite 5 ist es. Was für eine Art von Gott ist Krishna für dich? Was fühlst du für ihn? Ist er ein liebender Gott, ein verständnisvoller, ein gütiger? Sorgt er sich um dich? Ist er spielerisch, unergründlich und voller Tricks? Ist er treu? Ist er distanziert? Ist er rachegelüstig, fürchterlich? Ich komme jetzt auf einige, ich will jetzt nicht eine bestimmte Religion hochnehmen, ihr wisst schon was, es gibt ja auch den schrecklichen Gott, den man fürchten soll. Nach dieser Religion. Ist er abwesend? Ist er voller Zorn? Ist er unversöhnlich? Versuche ihn zu beschreiben. Aber wartet, ich dachte, dass wir es nicht als eine Schreibübung machen, sondern dass es viel interessanter ist, wenn wir Zweiergruppen bilden und darüber miteinander sprechen. Haltet ihr diese Idee gut?
Ja.
Dass man miteinander ein bisschen spricht und
Dreiergruppen
sogar. Wie bitte?
Ist
der Austausch besser? Ja. Ich dachte an Zweiergruppen so, dass erstmal der eine... Ja, Dreiergruppen gibt es mehr im Gespräch, das stimmt schon. Sonst ist es so harte Arbeit. Ihr habt jetzt so viel gearbeitet. Und dann würde ich sagen, dass wir einfach nur eine willkürliche, dass wir einfach mal 1, 2, 3 zählen und jeder, der 1 ist, geht in die 1er-Gruppe, jeder, der 2 geht... Nee. Und wie machen wir das denn? Warum findet ihr euch nicht einfach? Und ihr könnt ja diesen Zettel mitnehmen. Ich würde sagen, wir brauchen nur die Übung Nummer 1 zu machen. So, aber nicht die Musik, bitte. Ja, bitte. Frag die doch den Ram Gopal, weil das wird sonst stören. Oder komm hierher zu mir. Bitte seid so gut, auf der Frage zu bleiben.
Was hast du eigentlich gesagt, dass ich die Beziehung zu Krishna immer war? Eine gute Beziehung ist die wieder Mensch. Ich bin ja jetzt endlich nicht so hier, weil ich einfach von nicht nach muss. Ich sage dir, dass ich überhaupt die Beziehung wieder haben will.
Ich sagte mir, die Beziehung, die du jetzt so hast, wie siehst du Krishna jetzt? Nicht ursprünglich, sondern jetzt. Siehst du ihn?
Was ist denn dein Leben so? Das kann ich beschreiben.
Ja, was du jetzt, denn das nicht, was das ursprünglich ist.
Ja,
da müsstest du ja eine letzte wirkliche Seele sein. Ja, darf ich euch vielleicht auch Hare Krishna, Haribol, darf ich euch vielleicht bitten, dass ihr so ein bisschen miteinander spricht natürlich erstmal und dann so auch aufschreibt oder und dann sagen wir mal, dass einer aufschreibt, was so die Gruppe so fühlt. Ich möchte euch, damit wir ein bisschen Austausch finden, ich möchte euch bitten, so ein bisschen das einfach mal zu versuchen. Nicht einfach zu sagen, püha, das mache ich nicht. Wir wollen ja lernen, ein bisschen beziehungsfähig zu werden. Nicht, dass ihr vielleicht einseht, wer so ein schlauer Schreiber ist. Ich glaube zum Beispiel, bei euch ist es natürlicherweise André, nicht, oder? Nicht? Und dann könnt ihr dann ganz kurz nach vorne kommen und das so wiedergeben. Gut, hi, Bol. Also man kann ja nicht, entschuldigt nochmal, ich habe mich falsch ausgedrückt, man kann ja schlecht sagen, die Gruppe fühlt so zu Krishna. Denn es ist ja eine einzelne Sache, nicht, die man so einzeln lernt oder einzeln fühlt. Also da könnt ihr ja so wiedergeben, wie wie ihr euch so zu, wie manche Stimmen da sind, nicht? Die sich so fühlen, aber nicht wie die Gruppe sich fühlt, das geht ja nicht, ja. So wie Einzelne sich in der Gruppe fühlen.
Halt dich da, darf ich mich nochmal zu Wort melden, bitte. Ich war jetzt bei einer Gruppe, die sehr schön arbeitet, und habe von der zweiten Gruppe eine Frage gekriegt. Es ist nicht so, die Frage war, sondern eins und zwei zusammen, also getrennt miteinander machen. Und ich würde euch inspirieren möchten, bitte tut das zusammen. Was eine Art Gott ist Krishna für dich und was für eine Art von Beziehung hast du im gegenwärtigen Augenblick zu ihm? Das gehört eigentlich ein bisschen zusammen. Wenn ich zum Beispiel Gott einen furchterregenden Gott, ich nehme jetzt mal irgendetwas aus der abendländischen Tradition, da habe ich eine etwas furchterfüllte Beziehung zu ihm. Gut. Und lernt bitte zu hören, was der andere so sagt und wie der andere das so sieht, dass ihr euch austauscht. Wie geht es austauschen mit Beziehung? Darf ich mal fragen? Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr, das ist natürlich so ein endloses Thema, aber ich würde mich sehr freuen, wenn wir ein paar Sprecher haben von den Gruppen, die uns das, ihre Erkenntnisse kurz durchgeben können. Und danach werden wir eine kleine Pause machen und dann in das dritte und den Hauptteil unseres Seminars reingehen. Wir haben jetzt eine Menge Übungen gemacht. In dem dritten Teil werde ich erstmal ein paar Informationen geben und euch davor dann auch eine kleine Pause gewähren. Ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn wir ein paar Wortmeldungen haben. Bitte kommt hierher, dass das alles für die kassettenhörende Nachwelt Wer wäre inspiriert, als erstes zu sprechen? Ja, André? Ich habe dich auch so rausgesucht als den natürlichen
Schreiber. Ja.
So. Bitte hört mit großer Aufmerksamkeit. Wer ist deine Gruppe? Kannst du das auch bitte kurz
erzählen? Also Elke ist dabei und Christi Kater und meine Wenigkeit.
Ja,
so, also wir haben da verschiedene Aspekte von Krishna herausgefunden. Also einmal kam so, dass Krishna wie ein kleiner Bruder ist, der treu ist und der aber auch alles kann. Der ist einfach immer da, wie der kleine Bruder, mit dem man halt zusammen ist, aber das ist trotzdem auch unglaublich mächtig und kann alles. Und dann kam Krishna als Aspekte von beschützend, sehr gütig, barmherzig, wegweisend und dass er immer gerne mit mir spielt. Das war noch ein anderer Aspekt von anderer Person. Und dann die dritte Person sieht Krishna als den Jüngling von Vrindavan mit der Flöte. Und der immer zu allerlei Scherzen bereit ist. So der verspielte Krishna, wie man ihn halt auch von Geschichten her kennt, von Vrindavan. Und wenn ich von diesem Krishna lese, dann füllt er mein Herz aus. Oder wenn ich von Krishna höre, dann füllt das mein Herz aus. Das war auch so eine Aussage. Und dann war natürlich die Beziehung zu Krishna. Die beinhaltet keine negativen Anhaftungen, wie sie zum Beispiel oft in Beziehungen mit weltlichen Personen ist. Also man hat oft Beziehungen zu weltlichen Personen, die sind aber irgendwie nicht rein, die sind verunreinigt, diese Beziehungen. Das passiert bei Krishna nicht. Diese Beziehungen sind immer rein und nicht verunreinigt. Er enttäuscht einen nie. Er ist Beschützer und Lehrer. Und die Person empfindet eine tiefe Hingabe und Achtung für Krishna. Oft spielt er mit uns, ohne dass wir es wahrnehmen. Also Krishna arrangiert tagtäglich irgendwelche Geschehnisse oder Treffen für uns, ohne dass wir das eigentlich registrieren. Er möchte uns immer Hinweise geben, etwas zeigen oder etwas lehren. Und oft registrieren wir das gar nicht, dass das arrangiert ist. Wir haben nur zwischendurch mal so Flashes, wo wir das checken, aha, da hat es Krishna organisiert oder hat was arrangiert, dann merken wir das zwischendurch, aber meistens nicht immer. Er will auch nur das Beste für uns und auch dies sehen wir oft nicht. Oft leiden wir und fragen uns, ja, wieso jetzt ich schon wieder? Und, aber es hat ja oft seinen Sinn, dass wir jetzt im Moment gerade leiden und auch, dass wir da vielleicht etwas erkennen sollen oder erkennen müssen, kann auch sein, nicht? Er vergibt uns ständig, also wir machen ja ständig Vergehen gegen Krishna, gegen Mitmenschen, gegen Tiere und so weiter und das vergibt uns ständig, also Krishna ist nicht die Person, die dann sagt, so jetzt ist fertig, jetzt hast du ausgespielt, nicht? Krishna vergibt uns ständig wieder, trotz unserer Unfähigkeit, nicht? Dann kam nochmal ein Gefühl, eine Person fühlt eine tiefe Dankbarkeit für die Dinge, die Krishna ständig für uns arrangiert und uns unterstützt. Und dann kam mir am Schluss noch ein Ausspruch in den Sinn, den ich mal irgendwo gehört hatte, ich weiß nicht mehr wo, es kann in einem Film gewesen sein oder in einem Buch, ich weiß es nicht mehr, aber da musste ich so lachen, da blieb mir einfach und da ist mir vorhin auch in den Sinn gekommen, da hat diese Person gesagt, zwei Dinge in diesem Universum sind grenzenlos, die Liebe Gottes und die Dummheit der Menschen. So, das war's.
Gibt es noch eine Gruppe, die gerne oder jemand, der gerne sagen möchte? Eure Gruppe vielleicht? Oder seid ihr die?
Ja.
Ja, also unsere Gruppe, das sind Saskia und Brigitte und wir hatten teilweise auch recht unterschiedliche Vorstellungen. Also einem Gruppenmitglied sozusagen hat am besten gefallen, dass Krishna in jedem Fall transzendental zu allem ist und dass er nur die Hingabe sieht. Und dann hatten wir noch die Beziehung als Freund, fand jemand am schönsten und dass man mit ihm so einen vertraulichen Austausch haben kann, dass man mit ihm Verstecken spielen kann zum Beispiel oder ja, einfach vertraulichen Austausch haben kann. Dann hatte noch jemand das klassische christliche Gottesbild, Gott als Vater, Gott als lieber Gott und Gott auch in praktisch einer erhöhten Position. Dann hatten wir noch Krishna, ja, von Krishna kommt immer mehr, als von uns kommt. Also, dass man praktisch nur einen Schritt auf ihn zu machen muss und er macht dann 1000 auf uns zu. Er kennt viele Tricks, um die Menschen anzuziehen. Wir hatten einfach darüber gesprochen, wie die verschiedenen Devotees überhaupt hierher gekommen sind, dass das ja teilweise wirklich verrückte Arrangierungen waren. So. Dann erschöpft Situationen, aus denen man lernen kann. Und in die man teilweise auch am liebsten nie reingekommen wäre. Und wenn man dann drin ist, überlegt, wie man wieder rauskommt. Aber in jedem Fall lernt man immer irgendwas. Dann ist es sehr spielerisch und scherzend. Auch in Bezug auf die Lilas, die er vollführt. Dann ist er manchmal schwer zu verstehen, manchmal weit weg. Das liegt dann allerdings meistens an einem selber. Also es liegt an einem selber. Er liebt uns ohne jede Bedingung, hatten wir dann noch. Und er lässt einen nie allein und hilft einem immer und sorgt sich immer um einen. Und es ist jemand, dem man alles anvertrauen kann, ohne Angst zu haben, dass irgendwas passiert, sozusagen. Das war's.
Sehr gut. Haben wir vielleicht noch irgendeine dritte Gruppe, die sich hier noch... Nee, ja.
Wir waren Viraj Mohanwinda und ich. Wir hatten, Krishna ist unser treuer Begleiter, er verlässt uns nie und er kennt uns und unsere geheimsten Gedanken und Gefühle. Krishna nimmt uns nicht so ernst, wenn wir mal mental sind. Krishna ist ein süßes Geheimnis, ein guter und vertrauter Freund. Dann Krishna ist die totale Grundlage unseres Seins, das heißt, wir sind völlig von ihm abhängig. Das ist immer auch der Aspekt, dass Krishna auch sehr mächtig ist. Und dann eins, wo wir also am meisten inspiriert waren, ist, wie Krishna so seine Arrangierung macht. Das kam ja auch bei euch so raus. Ne? Krishna ist feinfühlig und nie grob. Seine Arrangierungen haben Stil und zeigen Liebe und Humor. Sie sind zum letztlichen Wohl aller. Und es heißt, also Krishna liebt es zum Beispiel, wenn wir das für Radharani tun. Und er mag es knapp, das heißt, er lässt seine Devotees gerne zappeln, so wie es man sich ihm hingibt, weil es einfach nicht mehr anders geht. Und er ist eben trickreich und hat gern Fun. Also über den Bereich haben wir am meisten gesprochen. So. Ja.
Ja, Krishna, danke schön.
Ja, wir nähern uns dem Hauptthema. Ich wollte sehr gerne ein bisschen noch etwas, einen kleinen Kommentar dazu sagen. Letztendlich Krishna zu verstehen oder Krishna verständlich machen kann nur jemand, der Krishna auch kennt. Deswegen sind reine Gottgeweihte wie Srila Prabhupada, die in dieser Welt erscheinen und über Krishna sprechen, ein sehr, sagen wir mal, unsere Möglichkeit von Krishna oder über Krishna zu lernen. Das ist eine großartige Möglichkeit. Und das heißt, so den Staub von einem solchen Devotee zu bekommen, also sich solch einem Devotee mit großer Demut zu nähern und zu lernen von ihm, ist sehr wichtig. Ich möchte euch gerne versuchen, in zwei, drei Sätzen zwei Aspekte von Prabhupada Krishna zu präsentieren. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ein bisschen von Srila Prabhupada lernt über Krishna. Srila Prabhupada hat sehr viel über den Krishna der Bhagavad Gita gesprochen. Den Krishna, der sich offenbart und zeigt, wie in ihm alles enthalten ist. Den Krishna, auf dessen zahlreichen Energien alles beruht. Den Krishna, der in unserem Herzen gegenwärtig ist und uns zu ihm führt. Prabhupada hat nicht so viel über Krishnas vertraute Spiele in Vrindavan gesprochen. Den scherzhaften, den verspielten, den trickreichen Krishna. Weil mit diesem, wenn man das hört, könnte man sehr leicht auf die Idee kommen, dass Krishna so einer ist wie wir. Nur eben viel stärker und viel mächtiger. Aber letztendlich so wie wir. Wenn wir zum Beispiel über den Vrindavan Krishna hören und seinen liebevollen Austausch, diesen sehr vertrauten Austausch, lachen wir über Krishnas Scherzen und wundern uns oder sind traurig, wenn Krishna die Gopis von Vrindavan verlassen hat oder wenn er einen Devotee testet. Aber diese Empfindungen, die wir dann haben, sind, weil wir noch nicht auf der spirituellen Ebene sind, noch nicht unbedingt der reine, klare, spirituelle Rasa, sondern nur ein Pratibimba, eine Reflexion von den Gefühlen, die wir in dieser Welt haben. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass damit unser Krishna nicht so ein Märchen-Krishna wird, so ein kleines Mädchen oder kleines Bübchen-Krishna, wo man so viel mit der eigenen Fantasie dazu baut, ist es sehr wichtig, dass wir hören, so wie ein reiner Gottgeweihter, der Krishna kennt, wie er Krishna präsentiert. Und dazu ist eben sehr, sehr wichtig dieser Bhagavad Gita Krishna, so wie in der Gita rezitiert wird. Was ich eben gesagt habe, ist aus der Transwissenschaft des Rasas geworden. Rasa ist etwas, ein Gefühl, was auftritt in Beziehung. Nun, die Rasas oder die Gefühle zu Krishna können niemals weltlich sein, wenn es die ursprünglichen oder die spirituellen Gefühle sind. Natürlich werden wir uns weltlich auf Krishna beziehen, Projektion machen und all das. Aber das sind Dinge, die wir ersetzen wollen, letztendlich durch die reine Gotteserkenntnis. Gut, das sind also, schien mir sehr wichtig, um euch kurz zu stellen, darzustellen, wie ein reiner Gottgeweihter, der Krishna gesehen hat, Krishna präsentiert. Aber ihr habt diese Dinge, ich wollte das nicht etwa als eine Art, wie sagen wir mal, Kritik auf die Kommentare. Wunderbar und sind ja auch sehr persönlich. Und ich wollte das nur so ein bisschen nochmal hinten anstellen, als etwas, eine Art Leuchtturm, an dem wir auch können. Und glaube auch, die Begründung deswegen dazu gegeben zu haben. So, jetzt fieber ich voller Enthusiasmus. Die Flammen der Begeisterung knistern, denn wir werden uns unserem nächsten Thema nähern, der Verbindung herstellen. Wir wollen aber vorher eine kleine Pause machen, dass ihr ein bisschen Luft noch schöpft, euch vorbereitet, ein bisschen frisch macht. Wir werden diese Pause dann mit einer sehr, sehr interessanten Videoeinspielung, die aber jetzt genau zum Punkt passt, bringen. Ihr werdet jetzt nicht amerikanische Hollywood-Vorstellungen sehen, sondern etwas, was euch bestimmt ganz schön durchrütteln wird. Wir werden zum Anfang etwas, was wir auch diskutieren werden, sehen. Wir werden einen Filmausschnitt sehen von dem Heiligen von Franziskus von Assisi, wie der sich bemühte und rang darum, seine Beziehung oder seine Verbindung zu Krishna herzustellen. Es ist ein sehr, sehr bewegender Teil, der auch, soweit ich ihn in Erinnerung habe, nichts mit dem Hollywood-Kitsch zu tun hat. Kommt bitte erfrischt, kommt bitte erfrischt hin. Und dann werden wir hineinkommen in den Hauptbody des Seminars. Ich möchte euch bitten, alle eine gute Sicht einzunehmen. Das Thema unseres Seminars ist euch allen bekannt. Es heißt Verbindung aufnehmen mit Krishna oder Verbindung aufnehmen, die höhere Verbindung. Dies ein Motiv ist, was sich durch alle religiösen Traditionen hindurch zieht, ist natürlich selbstverständlich. Ich weiß, dass die nordamerikanischen Indianer für längere Zeit auf einen Berg gehen, fasten, da sind und ein paar Riten machen, um am Ende dieser Zeit eine Art Offenbarung, ein Darshan zu haben von Manitu, dem großen Weltengeist, der alles durchdringt. Es gibt verschiedene Erleuchtungserlebnisberichte, zum Beispiel vom Begründer der Reiki-Sache, einem Mönch, der unbedingt lernen wollte, wie Jesus geheilt hatte, oder ein Mann, der das lernen wollte und der im Christentum nach Antworten suchte und nicht recht zufrieden war, und der dann in einen japanischen Berg hineinging und dort dann eine Art Gottesverwirklichung hatte und mit dieser Gottesverwirklichung das Wissen um Reiki hatte und dann verkündete. Wir hören in der vedischen Tradition, wie Narada Muni auf eine lange Wanderschaft geht, in den Wald letztendlich, sich dort unter einem Banyanbaum niedersetzt, meditiert und dann den Herrn im Herzen wahrnimmt. Dhruva Maharaj unsere Tradition, die vedische Tradition, ist voll davon. Ich möchte jetzt als ein Führung in dieses Thema und eine Einführung, die uns auch in gewisser Weise zum Nachdenken bringen soll, einen Film zeigen vom heiligen Franziskus von Assisi, der uns einmal in Frankreich zugesteckt wurde. Und das ist grün, ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich denke, dass ihr mal überschauen solltet, wenn ihr das seht, kritisch schauen solltet, wie ihr wohl eure Verwirklichung und euer Ringen um die höhere Verbindung vorstellen kann. Ist das ein gutes Beispiel für euch? Denkt ihr, dass es vielleicht anders bei euch aussehen sollte? Denkt ihr vielleicht, es ist ein bisschen übertrieben auch dargestellt? Der Film zeigt Franziskus von Assisi, der aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus in Italien kam, dann, wie es damals erwartet wurde von den jungen Leuten, auf einem Kreuzzug hinaus ging in die Welt und dort verwundet wurde. Dann kam er zur Genesung zurück nach Assisi. Doch nach der Genesung während der Genesung hat sich eine Transformation in seinem Herzen ergeben. Er wollte nicht mehr zurück in das Leben, was er vorher gelebt hatte, und verwirklichte überall Gott. Ein so universales, fast Brahman-Erkenntnis, würden wir aus unserer Sicht sagen, wo Gott in der Sonne wahrnahm, in der Quelle, eigentlich in allem. Und diese Verwirklichung hat dazu geführt, dass er einen Orden gegründet hat, der sich sehr um die Armut bemühte, die äußere Armut, um die innere, den inneren Reichtum zu bekommen. Erst wenn ein Topf leer ist, kann er gefüllt werden mit dem Wasser einer Quelle. Erst wenn der Mensch arm ist, bittend vor Gott steht, kann er mit den göttlichen Gnadengeschenken beschenkt werden. Das ist so typisch franziskanisches Denken. Seine Mitbrüder konnten diese rigorose und auch gar nicht bequeme Art des religiösen Lebens nicht immer mit ihm teilen. Es war nicht Hippie Sonnenschein, sondern eine sehr, sehr entbehrungsreiche und entsagungsvolle Art der Gottesanbetung und der Verehrung. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, und da setzen wir ein, verließ er dann für gewisse Zeit den von ihm gegründeten Orden, der so sehr nach einer äußeren Form forderte, der so sehr zur Institution werden sollte, und ging in den Wald, um dort eine Gottesverwirklichung zu machen. Und hier sehen wir, wie er ringt und eine höhere Verbindung versucht herzustellen. Es ist ein Ringen, es ist ganz schön intensiv, es ist aber ab 6 Jahren.
Ich, Leone, ich würde an Franziskus Stelle nicht immer mehr Brüder wahllos in den Orden aufgenommen haben. Und besonders nicht die, bei denen die Worte schneller waren als die Gedanken. Schreib einfach hin. Mit ihrer ewigen Kritik und ihren Einwänden haben sie ihn nur gedemütigt, gekränkt und zermürbt. Du musst auch schreiben, wie verzweifelt wir ihn oft erlebt haben. In Momenten wie diesen glaubte er, er habe alles falsch gemacht und dass Gott ihm sehr fern wäre. Er zweifelte an seinem Auftrag.
Ja, Leone, schreib es. Das waren seine bösesten Stunden.
Thank you.
Franziskus.
Nein. Hab keine Angst. Leon. Ja. Gesagt, folge mir nach. Und du bist ihm gefolgt. Aber er musste dafür leiden. Hast du nicht auch leiden müssen? Ich kenne so viele, die viel mehr gelitten haben als ich. Wir hatten es immer sehr leicht. Nicht, Leo?
Nein, nicht immer.
Ich kenne so viele, die viel mehr als wir haben leiden müssen und wir konnten ihnen nicht helfen. Nicht im Geringsten. Nicht im Geringsten. Wir haben versagt. Thank you. Maria, hast du dir wehgetan? Er hat geantwortet. Er hat zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen. Deus mich, Dixon. Deus mich, Dixon. Er hat mit mir gesprochen. Genauso hat es sich zugetragen. Zum ersten Mal lachte er wieder, nach langer Zeit, und hat mich umarmt.
Wie habt ihr diesen Film erfahren? Was ist so euer Response? Der Hintergrund war, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich ihn ganz klar gesagt habe, der Hintergrund war, dass er wirklich nicht weiter wusste, der Franziskus von Assisi, ob es mit seiner Brüderschaft und mit seinem Orden tatsächlich einen Sinn hatte oder ob er das Ganze auflösen solle, ob er einen großen Fehler gemacht hat oder sich nur etwas eingebildet hatte mit seiner Gotteserkenntnis. Und um jetzt Klarheit zu haben, ging er auf den Berg herauf und rang dort und hatte dann eine, wie gesagt, das ist auch historisch, ich habe das auch in einer Biografie mal gesehen, hatte da dann diese Gottesoffenbarung, die sich bei ihm so eingestellt hat, dass er die Wundmale Jesu Christi hatte an den Händen, am Leib und auch unten an den Füßen. Was ist euch aufgefallen? Das ist natürlich ein bisschen, wenn man sich einlässt in den Film, was empfindet ihr da oder wie seht ihr das? Würdet ihr auch auf diese Weise ringen um eine höhere Verbindung und eine Gotteserkenntnis oder denkt ihr, es kann auch anders gehen? Denkt ihr, man muss ein Opfer bringen oder denkt ihr, es geht ganz einfach? Wie ist eure Stellungnahme zu dem Film?
Ich hatte auch gerade zufällig ein Buch über Franziskus von Assisi gelesen und ich fand es jetzt beim Film ein bisschen schade. Das war mir nicht aufgefallen, ich habe das vor 2 Jahren schon mal gesehen. Im Film kommt es so rüber jetzt für mich in der Szene, als wenn seine Offenbarung nur ein Ergebnis von Verzweiflung ist. Und so ein ganz verzweifelten Ring, bei dem vorher nichts da war. Und in der, ich hatte diese gerade eben die gleiche Szene auch gerade gelesen. Und da war es wirklich so, dass das jetzt sozusagen nur so das Endstadium so einer ganz langen Gottesliebe auch war, eben dass er den Krieg da halt offenbart bekommen hat. Und das ist vorher nicht einfach nur so eine trockene Verzweiflung und sich verlassen fühlen von Gott war, sondern dass es auch vorher schon eine ganz intensive Gottverbindung, ein ganz intensiver Austausch war. Und das kann das halt in einem Film, fand ich, ein bisschen anders rüber, so sehr von Verzweiflung geprägt vorher.
Ja, bitte in die Kinder, Pia.
In allen christlichen mystischen Beschreibungen und Offenbarungen fehlt nie das Moment des Gebetseins und der Verzweiflung. Das kann man genauso nachlesen auch in den Beschreibungen von Theresa der Großen, aus Angela. Das ist nie so friedlich und so schön, wie das zum Beispiel bei uns beschrieben wird in den Schriften. Es ist immer ein Moment der Qual, der Verzweiflung, des doch nicht richtig Wissens und doch nicht so richtig und genau zu Krishna, zu Gott kommens. Während bei uns der Weg eigentlich so wunderbar klar beschrieben ist, wenn man chantet, dann ist man nicht gequält. Ich sehe immer die Devotees fröhlich tanzen und losgelöst tanzen. Da ist keine Verzweiflung auf dem Gesicht, was es im christlichen Bereich immer und überall gibt.
Aber ich finde, dass es das auch bei uns gibt. So, wenn man sich die Lieder teilweise so durchliest, da ist dann auch so, ja, ich habe mein ganzes Leben nur den materiellen Aspekten gedient. So, da kommt es auch ganz stark rüber, so das Traurigsein darüber, wie wenig man selbst Gott gedient hat. Also vielleicht nicht so verzweifelt, aber auch so dieses Leben.
Ja, wir suchen so, es ist, glaube ich, schön, dass wir diese, bei so einer Session hören wir einfach, wie es bei anderen gewirkt hat und sind bereichert durch das, was andere uns sagen, ohne unbedingt zu einer sagen wir mal, einer Bewertung der Kommentare zu gehen, aber durchaus zum Diskutieren, wie ihr es macht. Ja.
Also für mich ist eigentlich nicht mal so wichtig, wie jetzt diesen Mann da gelitten hat oder wie er das erlebt hat. Für mich ist eigentlich eher wichtig zu sehen, diese unglaubliche Sehnsucht nach Gott, die in dieser Person ist. Und wie er dann seinen Weg zu Gott findet, ich denke, das ist wieder individuell. Das muss für mich auch nicht unbedingt Krishna-Bewusstsein sein. Also da bin ich offen genug. Und mich hat dieser Mann jetzt einfach beeindruckt von seiner unglaublichen Sehnsucht nach Gott. Und sein Weg, Gott zu finden, ergibt sich dann automatisch.
Ja, ich würde Gorashi Omanip, ich hatte dich kurz gesehen.
Also mein erster Gedanke war, wo er dann so irgendwie widerspricht zu mir war. Also ich war da ganz schön von ergriffen. Ich dachte, so möchte ich mal schenken in meinem Leben. Also das war mein allererster Gedanke. Ja. Und dann fiel mir eben ein, so die Beschreibung, wie Bhaktivinoda Thakur zum Teil gechantet hat. Ne? Und dann vor allem auch so Raghunatha Das Goswami. Wir haben das immer nach Shikshan, was der, wie der so auch in dieser völlig Verzweiflung zu Radharani geht. So, also ich konnte das schon. Das ist dann irgendwo auch eine Verzweiflung, die nicht mehr leidvoll ist.
Eine Art Verzückung dann.
Ja.
Ich würde gerne zwischenzeitlich auch ganz kurz etwas sagen und dann Malati hören. Mir fällt das Kapanya Panjika an. Ein Werk, was immer in meiner Reisebibliothek mit ist. Das ist ein Werk von Rupa Goswami, also aus dem einem direkten Gefährten von Chaitanya Mahaprabhu, das auch oft aufgegriffen wurde von anderen Acharyas, wie Bhaktivinoda Thakur. Und da beschreibt Rupa Goswami, wie er in den Wald von Vrindavan geht, auf der Suche nach Vrindavan Eshwara und Vrindavan Eshwari, Krishna, Radha und Krishna. Und er beschreibt, wie es für ihn eigentlich aussichtslos ist, die Begegnung mit dem göttlichen Paar zu haben. Und er ist sehr verzweifelt, weil er auf der anderen Seite überhaupt keine andere Alternative für sein Leben sieht, als eben diese Begegnung zu haben. Er kann gar nicht ohne sie existieren weiter. Und er appelliert dann daran, an eines, er sagt, ihr seid grundlos barmherzig. Die Eigenschaft von jemandem, der grundlos barmherzig ist, dass er nicht die Qualifikation oder Disqualifikation des Bittstellers betrachtet. Und dann wird er unglaublich intensiv. Ich bin da und ich weine und es wird beschrieben, wie er weint. Er nimmt sich den Finger in den Mund, um das Weinen zu versuchen zu stoppen, aber er kann es nicht mehr stoppen. Und schreibt dann auf diese Weise seine Sehnsucht. Und Goethe sagte einmal, eine heilige Sehnsucht ist wichtig. Es ist allerdings so, dass immer in diesen Gefühlen, die wir lesen, ich habe versucht darüber in dem Buch der Nektar Ozean des Heiligen Namens zu schreiben, schon bereits die Sehnsucht oder das Gefühl des Getrenntseins ist im spirituellen Leben, wenn es so intensiv wird, identisch mit dem Gefühl der Begegnung. Da findet eine Begegnung statt in dieser Sehnsucht. Etwas, was es in dieser Welt nicht geht. Wenn man sehr getrennt ist, sagen wir von einem Freund, der in Amerika vielleicht ist, also ich will mal ein Beispiel von einer großen Distanz in Kilometern geben, die nicht so leicht überbrückt werden kann, da ist man halt getrennt, aber wenn der Devotee in der Lage ist, so dieses Feuer der Begegnung, der Trennung zu spüren, dann erscheint in diesem Feuer die leuchtende Gestalt Krishnas. Nicht? Ja, aber ich habe hier eigentlich mehr gesagt, als ich sagen wollte. Was hast du so gemerkt?
Also das wurde jetzt von euch auch schon in verschiedener Weise angesprochen, dieses Moment der Verzweiflung, was mir auffiel. Ich denke, es ist ein typisch christliches Motiv auch, dass er sagt, er hat noch nicht genug gelitten. Also diese Haltung dazu ist, er muss leiden, um die Erfahrung zu machen. Er hat noch nicht so viel gelitten wie Jesus, diese Grundanschauung des Leidens. Während bei uns dann doch eher wie du auch sagtest, die Ekstase in der Trennung erfahren wird. Also es ist ein anderes Herangehen. Man empfindet die Trennung zwar, aber die Trennung wird als ekstatisch empfunden. Während er das also gleich als Leid, was eigentlich doch sehr Negatives sieht, dass er das erfahren muss, um dann dorthin zu kommen.
Auf rauen Wegen zu den Sternen, also, aber ja, dieses Leidmoment ist sehr, das fällt sehr auf im Christentum, ja. Chaitanya Bhakti.
Ein bisschen die Frage so, also zum einen, also ich verstehe das, wie es bei uns ist, weil im Christentum oftmals ein bisschen überbetont ist. Also ich weiß, von meinen Überzeugungen jetzt ganz persönlich gesprochen, ist mir dieser steinige Weg zu den Sternen vertrautes Ding, wo ich auch weiß, dass es nicht immer gut ist. Auf der anderen Seite, ich kann Enttäuschungen und Leid auch wertschätzen, weil sich tatsächlich viele Änderungen herbeigeführt haben, oder so rendern sozusagen. Und dann möchte ich jetzt noch fragen, zu dieser Sehnsucht, das habe ich jetzt nicht genau, diese Sehnsucht, ist, ich dachte immer, das ist totale Maya, also totales Getrenntsein.
Das Gefühl, getrennt zu sein, ist, weil man ja mit Krishna immer oder mit Gott immer zusammen ist. Also das ist jetzt eine Frage. Ich möchte ganz kurz beantworten. Wir sehen, dass diese Trennung ist, dieses Gefühl der Trennung ist sehr wichtig. Prabhupada sagt zum Beispiel solche Dinge, die Goswamis haben niemals gesagt, Krishna, ich habe dich gesehen, ich habe dich erkannt, sondern sie haben gesagt, hey Vrajadevike, wo seid ihr, Radha und Krishna? Seid ihr gerade am Govardhanberg oder am Yamuna? Ich weiß, einmal in Hyderabad war eine Begegnung, die ich niemals habe vergessen können. Und es war ein öffentliches Programm mit, ich glaube, 5.000 bis 10.000 Leuten. Und da sagte jemand, kam dann nach vorne und sprach ins Mikrofon, schon meine Großmutter hatte immer mit Krishna Kontakt gehabt. Und hat dann im Detail beschrieben, wie. Und Srila Prabhupada hat dann sehr bewegt das Mikrofon genommen und hat gesagt, es ist sehr wichtig, dass der Devotee in einer Haltung sich dem Herrn begegnet, dass er jetzt von Krishna getrennt ist, aber die Begegnung sich wünscht. Diese Sehnsucht nach Krishna ist tatsächlich ein wichtiges Feuer, was die materielle, den materiellen Wunsch zu genießen im Herzen auslöscht. Diese Sehnsucht zu Krishna wird auch als eine Art Täuschung beschrieben, und da hat was Chaitanya Bhakti sagt, ist wahr. Wir sind, Krishna ist ja immer da, im Herzen. Nicht? Trotzdem fühlt der Devotee, oh Krishna, wo bist du? Nicht aus Liebessehnsucht sozusagen. Ja. Die Goswamis sagen, wenn du getäuscht sein, man soll alle Dinge in Krishnas Dienst stellen, auch die Täuschung. Und die Täuschung ist, dass man von Krishna getrennt sich fühlt. Aber das ist ein in den Dienst stellen, was sehr wichtig ist, dass der Devotee, Prabhupada sagt, es gibt nur eine Notwendigkeit, nach der sich der Devotee sehnt, nämlich die Govinda-Notwendigkeit. Govinda-Necessity. Ja. So würde ich das sagen, aber man kann das sehr, da gibt es richtig, also Viraha, Viraha ist das Sanskrit-Wort, ist ein sehr wichtiger Begriff. Ein Devotee sagt, wenn ich wählen könnte zwischen Trennung und Begegnung mit Krishna, dann wähle ich mir die Trennung. Denn in der Begegnung sehe ich Krishna nur einmal, aber in der Trennung sehe ich ihn von überall kommen. Das ist für uns eines dieser Paradoxe, die wir nicht mit unserem weltlichen Verstand genau lösen können. Nicht? Sind noch andere Dinge, Eindrücke, die da sind? Die Ram Gopal, ich hatte dich noch gleich am Anfang, hatte dich gesehen.
Also ich hatte mal so eine Erfahrung, Und zwar hat so ein sehr lieber Freund von mir, der hat mir das mal gezeigt, so über einen längeren Zeitraum, so in dieser Sehnsucht zu chanten, in dieser Haltung der Sehnsucht zu chanten.
Ja.
Und das war meine wichtigste Zeit im Chanten der Heiligen Namen, also im Japa-Chanten. Weil ich bin leider nicht so, dass ich das halten kann, diese, so, das war das, er hat es mir gezeigt, aber von alleine habe ich diese Sehnsucht nicht, dass ich hoffe, dass ich das entwickle, dass das irgendwann von alleine kommt. Und da ja. wollte ich jetzt auch so fragen, ist das eine natürliche Begebenheit, dass diese Sehnsucht kommt, oder?
Es ist eine
diese Haltung chanten kann, so natürlich.
Das ist eine, dann geschieht das, wenn das Herz gereinigt wird von dem Wunsch, etwas anderes zu genießen, dann ist nur noch dieser eine Wunsch da. Wo ist Krishna? Das ist die natürliche, das ist auf einer sehr reinen Form. Lord Chaitanya hat so die Zeit in Jagannath Puri verbracht, in wo ist Krishna, wo ist Krishna, hat ihn überall gesucht. Nicht? Das ist, ja. Aber ich möchte euch nochmal erinnern, in dieser Trennung findet die Begegnung statt, auf eine sehr süße und spirituelle Art und Weise. Aber man muss dieses Gefühl der Trennung oder diese Sehnsucht haben. Mhm. Puttavasa, hatte ich dich gesehen oder das war... Mhm. Wie bitte? Ah, die, oh ja, Entschuldigung, du warst es. Mhm. Ja.
Ja, ich weiß nicht, wie das andere Leben möchte. Ich würde ja eigentlich immer das gerne tun, was Krishna möchte, aber man... Ja, man weiß es ja nicht so recht, man fragt ihn, aber man, also für mich bin ich dann immer unsicher, aber wenn er mir das jetzt sagen würde, würde ich seine Antwort überhaupt verstehen.
Ja.
Das ist deine Sache, das
ja, ja.
ist eine Annehmen, ist ein anderes Ding, aber es überhaupt zu verstehen, das wirklich zu verstehen, dass das Krishna ist, der mir da was zu sagen
ja.
nach diesem Film ausschnitt, habe ich so ein bisschen für mich so diese Gewissheit bekommen, dass Krishna zu jedem auch in der Art spricht, wie er ihn verstehen kann. Der Freund von Assisi, der hätte ihn anders nicht verstehen können.
Der brauchte diese Wundmerken, ja, diese
das, das Leid heißt, in den Vordergrund gestellt hat. Und ich denke, dass Krishna zu jedem von uns auf eine andere Art und Weise, wo wir für ihn auch wirklich verstehen
können,
dass auch diese
Gewissheit
haben können.
Ja, ich bin sehr froh, hier einfach nur sammeln zu können. Es sind, glaube ich, ziemlich, es ist schön, ich finde es sehr schön, dass ihr mit dem, durch den, dass ihr ein bisschen nachdenkt und ins Nachdenken hinein geraten ist. Lass uns nicht vergessen, es ist ein Film, eine Darstellung. Wir haben, aber ich glaube, es ist schön als Einbildung, als Einstimmung. als Einstimmung in das Thema, wie man die Verbindung mit dem Höchsten darstellt. Denn es geht darum, das zu tun. Was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ich habe jetzt nicht vorher gewusst, ich hatte den Film Jahre zuvor einmal gesehen mit einem anderen Devotee und nur so nebenbei, also wir hatten gerade ein großes Seminar und zum Abend haben wir uns das angestellt und ich wusste nicht mehr genau, wie das war. Was ich sehr schön finde und was wir in jedem Fall vielleicht in unser Seminar hineintun können, ist ein großes Engagement. Wenn wir davon sprechen, die Verbindung mit dem höchsten Herrn darzustellen, ist das nicht etwas Nebensächliches, etwas, was wir vielleicht vergessen, nachdem das Seminar die höhere Verbindung zu Ende ist, sondern etwas, was, um das wir uns schon, glaube ich, bemühen können. Und das ist sehr schön dargestellt, nicht? So, ich möchte noch, bevor wir das Seminar für heute auflösen, ein bisschen über dieses Thema ein schönes Zitat von Srila Prabhupada vorlesen, über das Herstellen der Verbindung mit Krishna. Es gibt einen ganz, ganz bekannten Vers, ein Verbindungsvers, der so ein bisschen das Tor bildet, durch das wir in diesen dritten Teil unseres Seminars hineingehen wollen. Es ist der Vers aus dem 10. Kapitel der Bhagavad Gita, Text 10. Denjenigen, die mir fortwährend hingegeben sind und mich mit Liebe verehren, gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir kommen können. Ich würde euch bitten, dass wir das zusammen als glücksverheißende Invokation sprechen. Denjenigen, die mir fortwährend hingegeben sind
und
mich mit Liebe verehren,
Gebe ich das Verständnis, durch das sie zu mir kommen können. Srila Prabhupada hat kommentiert das so. Dieser Vers aus der Bhagavad Gita stellt eindeutig fest, wie Govinda Dev, also Krishna, seinen echten Geweihten unterweist. Der Herr verkündet, dass er denen, die sich ständig in seinem transzendentalen, liebevollen Dienst beschäftigen, durch Erleuchtung in theistischem Wissen Anhaftung an sich gewährt. Also Krishna gibt denjenigen, die beschäftigt sind im hingebungsvollen Dienst, eine Erleuchtung in theistischem Wissen, also in Wissen über ihn, und auf diese Weise auch eine Anhaftung. Nach dieser Erleuchtung hat man eine Anhaftung im Herzen. Dieses Erwachen göttlichen Bewusstseins begeistert einen Gottgeweihten. Wenn das göttliche Bewusstsein da ist, ist er begeistert, der so seinen ewigen transzendentalen Rasa kostet. Mit diesem Wort Rasa ist gemeint, wenn der Gottgeweihte so eine Erleuchtung im Herzen hat, hat er so einen Wohlgeschmack, so eine Süße im Herzen, die sich nicht vergleichen lässt mit irgendeiner Erfahrung durch angenehme Erfahrung in dieser Welt. Das ist ein transzendentaler Rasa, ein transzendentaler Wohlgeschmack, der bei dieser Erleuchtung sich einstellt. Solches Erwachen wird nur denen zuteil, die durch hingebungsvollen Dienst vom transzendentalen Wesen der Persönlichkeit Gottes überzeugt sind. Also hier hören wir jetzt von einer Qualifikation. Man muss überzeugt sein, Vertrauen haben in dieses Wesen der höchsten Persönlichkeit Gottes. Sonst kann man nicht diese Art von Erleuchtung, von der hier gesprochen wird, erfahren. Sie wissen, solche Leute, die also überzeugt sind vom transzendentalen Wesen, sie wissen, dass die höchste Wahrheit, die absolut spirituelle und allmächtige Person, einer ohne einen zweiten ist. Es ist sehr schön hier zu hören, es ist kein sektiererisches Verständnis, sondern ein Kultur- und Religionswissen übergreifendes Verständnis. Es geht um eine allmächtige Person, einer ohne einen zweiten. Und er hat völlig transzendentale Sinne. Er ist der Urquell aller Emanation. Also alles geht aus von dieser Person. Alles. Solch reine Gottgeweihte, die stets im Wissen über Krishna versunken sind und im Krishna-Bewusstsein aufgehen, tauschen ihre Gedanken und Erkenntnisse wie große Wissenschaftler aus, die ihre Beobachtungen austauschen und die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Forschung in wissenschaftlichen Kreisen besprechen. Prabhupada sorgt hier dafür, klarzumachen, das ist etwas sehr Anspruchsvolles, etwas sehr Spirituelles, etwas, er hat oft das Wort unbefleckt oder ungetrübt, etwas Reines. Und das ist wie eine, da sind die dahinter gekommen, wie große Spezialisten, also Wissenschaftler, die vielleicht Forschung betrieben haben in alchemistischen Themen, wie man Elemente zu Elemente verwandeln können, die dabei etwas Erstaunliches herausgefunden haben und jetzt sitzen, Mensch, weißt du, was ich herausgefunden habe? Ich habe das gemacht und dann ist das. Und da sitzen die ganze Zeit und erleuchten sich. Die haben kein anderes Gesprächsthema als das. Ein solcher Gedankenaustausch über Krishna wiederum erfreut den Herrn, der deshalb solche Gottgeweihten mit aller Erleuchtung begünstigt. Und Krishna sieht, wie seine Devotees da sind und ihre spirituellen Erfahrungen, ihre wissenschaftlichen, durch Erfahrungen, Experimente begründeten Erfahrungen sprechen, erleuchtet er sie nur umso mehr. Wenn ihr diesen Text, der sehr, sehr schön ist, nachlesen möchtet, der ist im Adi Lila des Chaitanya Charitamritas, also CC, Adi Lila 1, Text 49. Ich finde, was sehr wichtig ist bei diesem Vers oder bei diesem Text, ist das Verständnis, dass es um etwas Anspruchsvolles geht. Wir müssen Wissenschaftler werden, die Experimente machen, denen das auch wichtig ist. Und das fand ich so gut in diesem Movie, In diesem Movie wurde so schön gezeigt, eben, der hat das wirklich gewollt. Ich glaube, das haben alle so ein bisschen rausgelesen. Nicht? Das war in den allen Kommentaren, war das so was, was so gleichbleibend konsistent da war. Nicht? Das ist, ich glaube, das ist auch ganz gut für uns, zum Teil lahm Hare Krishnas, eine Aufforderung, nicht lahm zu sein. Nicht? Das, ich glaube, das ist immer, wenn wir solche Devotees sehen oder hören, wie ich habe gerade so einen Freund, Radhanath Maharaj, den ich eben, dessen Engagement ich sehr schätzen kann, die sind immer sehr, sehr am Arbeiten, sehr, sehr am Forschen, sehr, sehr am Gehen und so weiter. Und das ist sehr, so. Prabhupada hat einmal etwas anderes gesagt im Srimad Bhagavatam über den Austausch mit Krishna im Herzen. Sich mit der Überseele zu beraten, sagt er, die im Herzen eines jeden weilt, ist nur möglich, wenn man von der Verunreinigung materieller Anhaftung vollständig frei ist. Ein Mensch, der also, du musst erst die Hände frei machen und nicht so viel Kram in den Händen haben, bevor du die Gottesgeschenke empfangen kannst. Das sagt Prabhupada hier. Jemand, der aufrichtig und rein ist, bekommt eine Möglichkeit, sich mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinem Paramatma-Aspekt im Herzen zu beraten. So bekommt man auch eine Gelegenheit, ihn tatsächlich vor sich zu sehen. Dann kann man direkt von der Überseele Unterweisung entgegennehmen. Das ist die Pflicht eines reinen Gottgeweihten, den echten spirituellen Meister zu sehen und sich mit der Überseele im Herzen zu beraten. Prabhupada hat immer gesagt, was ist der Sinn von Religion, wenn man nicht mit Gott sprechen kann? Er hat so das als Ziel angegeben, dieser Austausch. Hat aber gleichzeitig auch darauf hingewiesen, dass es auf einer bestimmten Ebene erst möglich ist. Nun möchte ich die Frage stellen, ist es nötig, auf der Stufe von einem so großen Devotee zu sehen sein, der wie Prahlad Maharaj Krishna in allem gesehen hat? Ist es erst möglich, wenn wir wirklich frei von aller materiellen Verunreinigung ist? Denn das ist wichtig, diese Frage zu klären. Wenn das nämlich erst möglich ist, dann würde ich sagen, hören wir hier mit dem Seminar auf. Weil zumindest euer Seminargeber nicht frei von allen materiellen Anhaftungen ist und nicht ein reiner Gottgeweihter ist. Also dann kann ich auch nicht darüber sprechen. Also insofern müssten wir dann einen Ersatz finden von einem reinen Gottgeweihten, der dieses Seminar statt meiner weitergibt. Ist es nur möglich für einen ganz, ganz weit entwickelten Person, Kontakt mit der Überseele im Herzen aufzunehmen? Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich vorher diese Frage ordentlich hin und her gewälzt habe, denn ich gebe ja das Seminar und ihr habt auch für morgen und übermorgen noch bezahlt, also ich will euch ja nicht betrügen. Nicht? Prabhupada hat uns auch hat seine Schüler, da wir haben noch 2 Minuten, die ihr bitte ein bisschen aufmerksam zubringt, immer wieder inspiriert, mit Krishna Kontakt aufzunehmen. Mit dem Fortschritt im Krishna-Bewusstsein, hat er zu Krishna Devi geschrieben, ist man in der Lage, Krishna immer mit seinen Devotees zu erkennen. Nicht nur mit seinen Devotees, aber auch Krishna ist auch mit den Nicht-Devotees zusammen. Doch die Devotees, die geweihten Krishnas, können seine Gegenwart erkennen und die Nicht-Devotees können es nicht. Also Prabhupada sagt, mit einem Fortschritt im Krishna-Bewusstsein ist man in der Lage zu sehen, dass Krishna immer mit seinen Devotees da ist, aber auch mit den Nicht-Devotees.